Heute zu Gast Manfred Pferzinger. Und um ganz genau zu sein, weil wir heute sehr viel über Unis und FHs sprechen, Professor Magister FH Dr. Manfred Pferzinger, Leiter des Instituts für Gesundheitsmanagement am IMC Krems. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Healthcare Changer Podcasts. Mein Name ist Dominik Flehner.
Und mein Name ist René Neubach.
Ja, René, heute eine spannende Folge mit einem Vertreter aus der Lehre und vor allem der universitären und FH-Lehre und insofern durchaus mal wieder neue Einblicke. Wir haben begonnen mit der Thematik, was passiert eigentlich am IMC Krems, wenn es um die Ausbildung der Gesundheitsmanager der Zukunft geht und was werden da für Grundsteine gelegt, damit dann doch die ein oder andere Veränderung im Gesundheitswesen stattfinden kann.
Genau, und dieser Blick auf das Gesundheitswesen an sich und die Entwicklungen aus Sicht des Instituts haben wir mit dem Manfred in großem Detailgrad eigentlich besprochen.
Ja, und haben dabei auch beleuchtet, welche Rolle die Empathie für die Zukunft des Gesundheitswesens spielt, weil das war natürlich ein wesentlicher Punkt, wo wir gesagt haben, naja, wo kann das Gesundheitswesen der Zukunft ansetzen, wenn wir es wirklich verändern wollen? Die Empathie spielt aus seiner Sicht eine große Rolle und insofern durchaus spannende Aspekte, die man hier von ihm zu hören bekommt.
Genau, und das war auch einer der Gründe, warum der Lehrgang so strukturiert ist, wie er eben strukturiert ist und warum sich alle Studierenden eigentlich ja, einen Job suchen sollten, so sie noch keinen haben, weil das eine der Grundvoraussetzungen ist, am IMC in diesem Lehrgang teilnehmen zu dürfen.
Genau, also insofern Jobsuche kann losgehen und dann haben wir natürlich auch, wie könnte es anders sein, im Jahr 2024 auch über das Thema KI gesprochen. Haben uns angesehen, wie es generell eingesetzt werden kann im Gesundheitsbereich, aber dann vor allem auch, welche Rolle KI im Studium spielt, was ist erlaubt, was ist verboten. Und da waren durchaus interessante Ansätze dabei, die aus der Forschung und aus der Lehre heraus durchaus für andere Bereiche auch ein Role Model sein können. Insofern zahlt es sich auch aus, bis ans Ende der Episode dran zu bleiben, weil da kamen durchaus interessante Punkte. Und natürlich auch der Punkt, mit wem geht auf ein Getränk?
Absolut. Und in diesem Sinne rein in die Folge einmal was ganz anderes. Erste Folge, Dominik, glaube ich, aus dem Bereich der Akademie bis jetzt, glaube ich, wirklich Neuland für uns. Insofern auch für uns wahnsinnig spannend, da reinzuhören. Und deswegen viel Spaß bei der heutigen Episode.
Manfred, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
Hallo Dominik. Hallo René.
Ja, du bist Studiengangsleiter des Studiengangs Management von Gesundheitsunternehmen. Das ist deine aktuelle Position. Kannst du uns mal einen kurzen Abriss geben? Was machst du dort den ganzen Tag in der Position? Was sind so die wesentlichsten Aufgaben in deinem Job? Und auch ein bisschen, wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist?
Ja. Gleich immer die leichte Frage zum Einstieg. Also es gibt jetzt nicht diesen Tagesablauf, der sich täglich wiederholt, vielleicht so eher so eine jährliche Wiederholung, weil wir so im akademischen Jahr natürlich die Klassiker drinnen haben, wie die Aufnahmegespräche, dann die Vergabe der Studienplätze, die ersten Prüfungen und dann natürlich am Ende des Studienjahres dann auch die kommissionellen Abschlussprüfungen, die man als Studiengangsleiter begleiten darf. Das heißt so von den Erstgesprächen bis hin zu den fertigen Absolventinnen und Absolventen kann man dieses Improvement ganz gut beobachten, macht riesigen Spaß. Wie bin ich dort eigentlich hingekommen? Ich würde meinen, ich bin ziemlich breit aufgestellt. Ich bin gelernter Bäcker, Optiker und habe dann auch mit der Hörgeräteakustik zu tun gehabt und war dann beim Bundesheer, so der ganz der Klassiker, auch als Notarztfahrer eingesetzt und habe hier so meine ersten Prozessabläufe im Gesundheitswesen mitbekommen, wie das alles so läuft und habe dann per Zufall jemand kennengelernt, der in Steyr an der Fachhochschule einen Studiengang aufgezogen hat zum Thema Prozessmanagement Gesundheit. Ich habe dem damals eine Brille verpasst und es hat sich herausgestellt, das ist der Studiengangsleiter, Professor Födermeier, der sich dann später auch als einer meiner Mentoren herausgestellt hat. Habe dann also Prozessmanagement Gesundheit studiert, habe während dem Studium dann das erste Unternehmen gegründet, das Competence Center Healthcare, gemeinsam mit Studienkolleginnen und Kollegen und irgendwann dann meine Dissertation zum Thema Standardisierung in der Medizin verfasst, also im Setting Public Health dissertiert. Ja, und bin dann irgendwie gelandet in Krems, weil es mir an Hochschulen immer extrem gefallen hat. Dort war die Stelle frei, Krems ist im Durchschnitt, glaube ich, um 2 Grad wärmer wie der Rest von Österreich. Das hat dazu geführt, dass ich dort sehr, sehr gerne hingegangen bin.
Jetzt bist du ja, da müssen wir ein bisschen ein paar Dinge ja unterscheiden. Du hast ja mehrere Hüte auf. Wenn ich jetzt über das AMC Krems spreche, dann bist du ja neben dem Studiengangsleiter auch nochmal Institutsleiter. Und wenn wir das vielleicht nochmal differenzieren, ne, das ist ja ein bisschen so die Klammer oben drüber. Und drunter gibt es dann sozusagen dich als Studiengangsleiter für den Masterstudiengang, in den werden wir ja heute auch im Laufe des Gesprächs noch einmal hineingehen, tiefer uns ein paar Themen anschauen. Und dann gibt es noch einen Kollegen von dir, der dann den Bachelorstudiengang leitet. Nur, dass wir das nochmal sicher richtig abgerundet haben.
Ist es, also es gibt das Institut Gesundheitsmanagement, das im Wesentlichen 2 Studiengänge beherbergt oder beheimatet. Das eine ist Betriebswirtschaft für das Gesundheitswesen, Bachelorstudiengang, grundständiges betriebswirtschaftliches Studium. Und dann gibt es ein Masterprogramm mit dem Titel Management von Gesundheitsunternehmen, die sozusagen thematisch dem Institut zugeordnet sind. Hier gibt es 2 Studiengangsleitungen. Einer davon bin ich für das Masterprogramm. Die Daseinsberechtigung für das Institut Gesundheitsmanagement ist aber ganz klar die Forschung. Mhm. Das heißt, ich und meine Kolleginnen und Kollegen in einem sehr, sehr kleinen Team forschen hier zu unterschiedlichen Themen unter den Headlines Design and Health. Da geht es sehr stark um das Thema Patient Journeys, integrierte Versorgung, wie sind Abläufe, Services und bis hin zu Produkten denn auch gestaltet. Und das zweite ist das Thema Career and Health. Also da geht es sehr stark um Personalthemen auf einer Karriereebene, wo wir uns anschauen, was braucht es denn dazu, damit man sich überhaupt für einen Job im Gesundheitswesen entscheidet, und was noch viel wichtiger ist, was braucht es, damit man dann letztendlich auch in diesem Job eine Zukunft findet, in der man glücklich, zufrieden und vor allem auch produktiv bleiben kann. Wir reden hier also nicht zwingend von Karriereleiter. Das im deutschen Sprachgebrauch verbinden wir das ja sehr oft mit Karriereerfolg, sondern Karriere kann auch bedeuten, wie komme ich rein, wie bleibe ich dort, sozusagen auch produktiv. Und das passiert sozusagen unter dieser Heading Career and Health.
Okay, jetzt mache ich da nochmal, du hast bisher mehrere Stationen durchlaufen in deiner ganzen akademischen Karriere, hast mehrere Studien absolviert oder auch unterschiedliche Bildungseinrichtungen gesehen. Was würdest du jetzt rückwirkend sagen? Hättest du irgendwas anders machen sollen? Oder welchen Tipp hättest du noch für jemanden, der jetzt davor steht, eine akademische Karriere einzuschlagen? Worauf muss man aufpassen? Wurscht, ob ich das jetzt bei euch am IMC mache oder andere akademische Einrichtungen des Landes aufsuchen möchte?
Also ich glaube, ich persönlich würde nichts anderes machen. Ich habe das riesengroße Glück gehabt, dass mir ganz, ganz lange irgendwie die Karriere egal war und ich vor diesem Hintergrund mich lange selbst ausprobieren konnte. Also ich habe wenig Verpflichtungen gehabt, bin mit wenig Geld über die Runden gekommen und habe eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann einmal oder immer wieder Dinge fand, die mir besonders liegen. Und insofern würde ich rückwirkend nichts anderes machen. Und mein Rat an alle, das hat jetzt nicht unbedingt was mit akademischer Karriere zu tun, ist halt einfach, sich auch zu erlauben, etwas auszuprobieren. Und nicht immer ist so dieser erste Karriereplan, den man vielleicht so hat. Manche beginnen da ja schon extrem früh, wenn ich mit beispielsweise Studierenden aus dem Bachelorprogramm rede, die irgendwie da schon so ganz klare Vorstellungen haben, wo sie hinwollen. Das Leben hält ohne dies immer andere Dinge für einen bereit. Und ich glaube, man muss agil genug sein, um dann sich auch in diesem Umfeld dann zurechtzufinden. Und wenn man sich wohlfühlt, ist man genau richtig.
Wir sprechen heute nicht nur über das Thema Ausbildung, sondern wir sprechen auch sehr viel über das Gesundheitswesen. Und da kam vor kurzem eine neue Studie heraus, die jetzt diese bahnbrechende Neuigkeit mit sich gebracht hat. Also das Gesundheitswesen soll sich am Patienten orientieren und soll sich am Patientenpfad orientieren. Und ja, danke. Wissen wir seit vielen, vielen Jahren. Was ist so ein bisschen deine Bestandsaufnahme, wenn du jetzt auf das Gesundheitswesen blickst, die letzten 12 Monate? Aus Sicht der Pharmaindustrie sehr viel mit Knappheit der Ware etc. verbunden, Lieferschwierigkeiten aber und im gesamten Gesundheitswesen, Pflegenotstand, diese ganzen Dinge. Aber was sind so Entwicklungen, die du in den letzten 12 Monaten gesehen hast, die du positiv siehst, die du auch als Chance siehst? Wir wollen ja nicht immer nur jammern, aber wenn du da sozusagen die letzten 12 Monate noch einmal Revue passieren lässt.
Naja, diese Patientenorientierung, die verfolgt uns schon wesentlich länger als nur die letzten 12 Monate. Und ich kann mich noch an diese Zeit erinnern, wo, also zu meiner Zeit im Studium, gab es den Spruch, der Patient steht im Mittelpunkt, und dann der Satz, der darauf folgte, aber dort steht er im Weg. Das ist nun immer nicht weg. Also der Spruch ist uralt, und im Grunde genommen könnte man den heute noch immer irgendwie so als Stehsatz stehen lassen, aber es ist trotzdem so, dass einiges an Entwicklung zu sehen ist. Also wir sehen im Gesundheitswesen Ansätze, die jetzt wirklich irgendwie auch selbst in Österreich am Start stehen, wenn es zum Beispiel um die Gesundheitsdiensteanwendungen geht, wo wir in Deutschland schon seit einiger Zeit die gesetzlichen Grundlagen haben, sozusagen die App auf Rezept hier auch zu verschreiben. Ich glaube, der Letztstand ist irgendwo von über 50 Apps, die als Medizinprodukt deklariert sind und dort auch gelistet sind und die Kosten für diese Apps tatsächlich auch von den Kostenträgern auch übernommen werden. Also ähnlich wie wir das kennen sozusagen, wenn ich in die Apotheke gehe, kann ich möglicherweise in Zukunft irgendwie in den App Store gehen. Und hier gibt es schon auch in Österreich mit diesem Digital Austria Act erste Bestrebungen in diese Richtung zu gehen oder erste konkrete Bestrebungen in diese Richtungen zu gehen. Und die österreichische Gesundheitskasse plant meines Wissens nach schon 2024 hier die ersten Apps auch ins Portfolio aufzunehmen. Also digitale Gesundheitsanwendungen. In Deutschland haben wir auch schon digitale Pflegeanwendungen, die hier ins Treffen geführt werden oder angeboten werden. Und ich finde die schon recht disruptiv, weil das, was ich an Gesundheitsversorgung gelernt habe, war halt immer sehr stark bezogen auf die Wirkstoffe aus dem Bereich Pharma. In Endeffekt natürlich gab es dann die Medizinprodukte, die waren sehr stark bis hin zu den Bandagisten zugeordnet, wo man eben irgendwas Haptisches gehabt hat. Mit Apps beschäftigen wir uns alle sehr, sehr lange schon, so im privaten oder beruflichen Setting, aber dass die tatsächlich auch Einzug finden ins Gesundheitswesen als probates Mittel für die Prävention oder auch für chronische, als Chroniker, wenn man Diabetes zum Beispiel anschauen, finde ich schon einen sehr, sehr wesentlichen Schritt, der in den letzten 12 Monaten, glaube ich, ganz schön an Fahrt aufgenommen hat.
Hoffen wir, dass der Weg mal so weitergeht. Also wir hatten ja vor kurzem auch den Daniel Amann zu Gast. Das ist die erste österreichische App, die jetzt im deutschen Digastore, nennen wir es mal so, dann dementsprechend erstattet wird. Aber sicher eine Tendenz, die viel Potenzial aufmacht. Ja. Was uns ja dann eigentlich dann auch schon zum nächsten Punkt bringt. Und wir haben ja auch vielleicht ganz kurz die Genesis. Wie sind wir darauf gekommen, dass wir dich mal in den Podcast einladen müssten? Na, weil wir haben gesagt, wir reden viel über die Gestaltung und über die Veränderungen im Gesundheitswesen und dann braucht es natürlich auch frischen Geist, braucht es frische Leute, die da ein bisschen dran schrauben können und dann müssen wir mit dem reden, der die Leute ausbildet oder der sozusagen da einen wesentlichen Beitrag dazu leistet. Und das kann man ja ganz klar sagen, viele Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, haben sozusagen das IMC Krems als akademische Stätte durchlaufen. Ich formuliere es jetzt einmal simpel so. Und insofern sind wir da sehr gespannt, in die Details zu gehen, wenn es um das Thema geht, Ausbildung der Gesundheitsmanager der Zukunft. Fokussieren wir uns einmal jetzt auf den Masterstudiengang. Kannst du nochmal vielleicht in ein paar Worten uns wiedergeben, was ist so das Ziel von dem Lehrgang? Ja, was möchtet ihr erreichen? Ja, und dann tauchen wir ein bisschen weiter ein, weil es gibt zum Beispiel einen spannenden Punkt, den haben wir auch im Vorgespräch lang diskutiert. Warum gibt es das Programm nur berufsbegleitend? Also warum kann ich nicht fulltime den Masterstudiengang machen? Aber da tauchen wir dann noch ein bisschen näher ein. Insofern mal die Vorabfrage, was ist die Zielsetzung von dem Studiengang?
Also da gibt es viele Zielsetzungen. Und wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, ist einmal das Wichtigste, die Basis, wenn man so möchte, diese komplexen Zusammenhänge des Gesundheitswesens überhaupt zu verstehen. Also da gibt es ja viele Abbildungen, wie beispielsweise das österreichische Gesundheitswesen funktioniert, hochkomplex. Und wenn man hier als Manager oder Managerin tätig werden will und die Dinge zum Besseren wenden möchte, dann muss man natürlich diese ganzen Zusammenhänge mal verstehen, weil jetzt einen Teil rauszunehmen und den zu verändern, ist natürlich jetzt im Sinne von einem System immer sehr, sehr gefährlich. Drehe dort, bewegt sich woanders etwas, wo ich es vielleicht gar nicht wollte. Das heißt, das ist einmal so diese erste Zielsetzung, die wir mit dem Programm erreichen wollen, also die Kompetenz zu vermitteln, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen. Das Ganze wird angeboten im Rahmen von einem sehr stark von Interdisziplinarität geprägten Setting, wo wir einfach die Kultur des Gesundheitswesens schon einmal für sich entsprechend abbilden wollen, weil ich habe da immer die Metapher von der Sitzung in der kollegialen Führung von einem Krankenhaus. Also hier werden Entscheidungen gefällt und die Entscheidungen fällen nicht immer die klassischen Manager und Managerinnen, sondern ich habe da einfach die Pflege, ich habe da die Medizin und letztendlich den Kauffrau, die Kauffrau oder den Kaufmann. Und das heißt, diese Entscheidungsprozesse sind hoch interdisziplinär zu betrachten. Die therapeutischen Berufe habe ich jetzt gar nicht genannt, aber wir haben hier auch in Österreich die ersten oder das erste Beispiel, wo die Therapie tatsächlich Mitglied in einer kollegialen Führung ist, geht für mich in eine sehr, sehr richtige Richtung. Und vor diesem Hintergrund, in diesem Setting, gilt es für mich auch, oder war die Intention des Programmes, hier diese Innovationspotenziale zu erkennen, zu heben und auch umzusetzen. Mhm. Weil der Innovationsstau im Gesundheitswesen ist, wie wir alle wissen, ein sehr präsenter im Endeffekt. Da geht es jetzt nicht nur um Digitalisierung, sondern da geht es primär auch um das Thema Kultur und in einem hierarchisch geprägten Umfeld, bin jetzt wieder beim Krankenhaus, mit den Abteilungen, mit den verschiedenen Berufsgruppen, ist hier einfach ein Umfeld vorhanden oder oft ausgeprägt, ich würde es mal so formulieren, das jetzt nicht unbedingt innovationsfreundlich ist. Das heißt, wenn wir dieses Innovationspotenzial heben wollen, das es zweifelsohne gibt, müssen wir zuerst einmal an der Kultur arbeiten oder in dem Setting managen und führen. Das heißt, das war jetzt wieder eine sehr, sehr lange Antwort auf eine sich kurze Frage, aber um das runterzubrechen, uns geht es um Zusammenhänge verstehen, dann die Interdisziplinarität auch zu leben und letztendlich Innovationspotenziale zu heben.
Würde ich dann gleich eine Anschlussfrage dranhängen, nämlich ob bei der Auswahl eines Lehrgangs, ja, hier eine gewisse Nivellierung in diesen Disziplinen, die du vorher gerade angeführt hast, auch irgendwo vornimmst, damit ihr eben auch eine gewisse Ausgewogenheit drinnen habt. Also sowohl Leute, die aus der Pflege vielleicht eher kommen, ja, und vielleicht dahingehend auch, um Dominiks Frage anzuschließen, ist das dann auch der Grund, warum es eigentlich nur berufsbegleitend angeboten wird? Das ist vielleicht jetzt eine zweiteilige Frage.
Wir überarbeiten ja regelmäßig Studiengänge oder die Curricula dieser Studiengänge. Das heißt, so in 3 bis 5 Jahreszyklen. Und während dieser Zeit holen wir einfach das Feedback von den Absolventinnen, von den Studierenden ein, aber auch von unseren Wirtschaftspartnerinnen und Partnern, die uns dann sagen, was brauchen wir eigentlich? Welche Erfahrungen machen wir mit euren Absolventen? Und hier ist in der Vergangenheit, das ist schon sehr, sehr lange aus, immer wieder so sehr stark die Rückmeldung gekommen, wir brauchen auf Master-Ebene eigentlich Leute, die schon jetzt im Gesundheitswesen, also ich spreche jetzt nur vom Management von Gesundheitsunternehmen, einfach schon Luft schnuppern konnten, das heißt, vielleicht da schon Expertise aufgebaut haben. Und das ist natürlich bei einem Studiengang, der jetzt branchenspezifisch auf das Gesundheitswesen ausgelegt ist, besonders einfach, hier unterschiedliche Disziplinen einzufangen, weil das Programm an und für sich ist ein wirtschaftswissenschaftliches Masterprogramm. Nichtsdestotrotz haben wir hier sehr großzügig aufgemacht für die unterschiedlichen Berufsgruppen, eben wie ich vorher schon erzählt habe, weil die Entscheidungen jetzt nicht ausschließlich die aus der wirtschaftswissenschaftlichen Ecke kommen, fehlen, sondern die üblicherweise werden die gemeinsam gefällt. Und durch dieses Setting, durch dieses berufsbegleitende Setting oder Angebot, kommt es ganz von allein zu einer guten Durchmischung. Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben ca. 25% der Studierenden pro Jahrgang, die in irgendeiner Art und Weise mit der Pflege zu tun haben. Also die als Grundprofession entweder Pflegekräfte schon sind oder in der Hauskrankenpflege gearbeitet haben oder wie auch immer. Wir haben viele, die aus der Therapie kommen. Wir haben immer wieder Medizinerinnen und Mediziner drinnen. Wir haben Leute aus den Apotheken. Wir haben aber auch die klassischen Wirtschaftswissenschaftler drinnen, die vielleicht noch relativ wenig Ahnung haben vom Gesundheitswesen, aber sehr viel über das Thema Ökonomie schon gelernt haben und das sozusagen umlegen auf das Gesundheitswesen. Und diese Durchmischung, die eben eigentlich ganz von alleine passiert, also da gibt es jetzt nicht irgendwelche Extrapunkte, führt letztendlich dazu, dass die Studierenden auch voneinander extrem viel lernen.
Jetzt haben wir kurz über die Herkunft. Entschuldigung, ganz kurz, jetzt haben wir über die Herkunft gesprochen, ja, also wo kommen die Leute her, damit sie in den Lehrgang kommen. Noch einmal trotzdem jetzt die Frage, warum ist es so wichtig für euch, dass die Leute, dass es nur berufsbegleitend durchführen können?
Mhm. Ja, weil eben diese Erfahrung aus dem Gesundheitswesen schon eine große Rolle spielt. Also du kannst jetzt natürlich, ich habe da immer die Metapher von Grey's Anatomy in Endeffekt. Das ist so das Bild, was viele, die noch nie im Gesundheitswesen gearbeitet haben, irgendwie vom Gesundheitswesen oder Krankenhaus auch haben. Also das heißt, das ist
ein bisschen dramaturgisch sozusagen so aufgestellt, dass das Ganze interessant bleibt, ein bisschen Blut im Endeffekt, ein bisschen Liebe dort und da. Und im Endeffekt ist es aber ein beinhartes Geschäft. Also Entscheidungen in dem Setting zu fällen, wo es eben um Ressourcen geht, die letztendlich auch Menschenleben retten können, das ist anders wie irgendwo auf einer Produktionsstraße in der Automobilindustrie, wo ich sage, okay, ich optimiere irgendwie einen Prozess und das spart mir dann Mittel. Im Gesundheitswesen geht es halt doch um Leben und um Menschen und da sind die Emotionen viel, viel stärker ausgeprägt. Deswegen ist es für uns wichtig gewesen, hier das Angebot, ganz früher ist das Programm auch in Vollzeit angeboten worden, nur mehr berufsbegleitend anzubieten, weil wir einfach gesehen haben, wie die Profile dann am Ende des Studiums dann sich entwickeln und da haben wir einen großen Unterschied gesehen.
Und jetzt hast du ja in einer vorigen Antwort auch gesagt, okay, ihr habt ja auch natürlich einen wissenschaftlichen Anspruch. Ja, das ist jetzt die Frage, wie geht sich das aus für die Leute? Ja, also wenn man sich jetzt überlegt, es ist ein Masterstudium, ich habe einen wissenschaftlichen Anspruch, ja, die Anforderungen sind sehr hoch. Wie gut geht es sich dann aus für die Leute, die tatsächlich nebenbei noch in ihren, sagen wir mal, Brotberufen, wenn man so möchte, auch wirklich effektiv tätig sein zu können? Was habt ihr da für Erfahrungen von euren Studierenden?
Ja, das ist natürlich das Stundenausmaß eine ganz wesentliche Größe, die hier eine Rolle spielt. Die Frage kommt immer von Bewerberinnen und Bewerbern, wie lang oder wie viele Stunden kann ich denn arbeiten? Und es ist natürlich individuell einzuschätzen, aber ich sage immer, bis zu 30 Stunden ist alles okay, wenn ich nicht allzu viele andere Hobbys habe. Und das Thema Work-Life-Balance spielt da natürlich eine große Rolle und mir ist es da immer wichtig, dass die Studierenden am Ende dann, und zwar bei der Abschlussprüfung, bei der kommissionellen Prüfung, dann nicht nur den Eindruck vermitteln, sondern tatsächlich auch beweisen, dass sie einfach voller Energie sind. Und wir haben früher, das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert, zumindest jetzt zu einer subjektiven Empfindung. Früher war es bei den Bewerbungsgesprächen oft so, dass wir da diese High-Performer hatten, die gesagt haben, ja, ich arbeite 40 Stunden am Vertrag, aber in Wahrheit sind es eh 60 Stunden und nebenbei möchte ich noch studieren. Und auf die Frage, wie sie das ausgehen soll, haben die gesagt, na, ich schaffe das alles und wunderbar. Und genau die waren dann oft die erstens mal länger brauchten für Studium und zweitens mal dann irgendwie leicht kraftlos waren. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Das ist nicht meine Philosophie, deswegen sage ich also so, bis 30 Stunden alles halbwegs im grünen Bereich. Bei 20 Stunden Job nebenbei geht es ja das ein oder andere
Ereignis aus. Der Lauf am Abend geht ja dann manchmal vielleicht auch noch aus. Ne?
Ja, ich aber auch so, dass die Studierenden durchaus mit dem Ort laufen gehen. Also ich kann mich erinnern, ja, das war vor Corona, dass ich mit den Studierenden auch beim Bremser Stadtlauf dabei war. Also da haben wir eine richtige Management- von Gesundheitsunternehmen-Gruppe gehabt, die relativ groß war, alle mit den gleichen T-Shirts. Im Endeffekt sind schon ordentliche Sportler dabei. Also auch Europameister und solche Dinge, wo ich niemals nachkommen würde.
Du darfst uns gerne mal einladen beim nächsten Laufmarathon. Nachdem wir beide auch gerne laufen gehen, sind wir da gern dabei.
Diese Geschichte kann ich kurz erzählen. Ich habe einen guten Freund über Krems kennengelernt auch, ja, und da wusste ich nicht, was der sportlich eigentlich gemacht hat. Er hat nur gemeint, gehen wir mal eine Runde laufen. Als ich dann festgestellt habe, war mal im Nationalteam vom österreichischen Orientierungslauf und die Laufrunde nach 2,5 Stunden war er gerade locker und ich am Ende. Also insofern, ja, da kommen auch sehr gute Sportler dann raus. Jetzt hast du vorher noch einen wichtigen Punkt gesagt, der, glaube ich, für das Verständnis vom Gesundheitswesen interessant ist. Du hast gesagt, ja, einerseits, man muss die Komplexität vermitteln oder das ist das, was ihr euch bemüht. Ja? Und der zweite Punkt ist ja der kulturelle Wandel, um hier Brücken zu bauen und vielleicht manche Mauern einzureißen, formulieren wir es mal so. Aber ist es dann für dich wirklich einer der zentralen Aspekte, um in diesem Gesundheitswesen eine Veränderung zusammenzubringen, jetzt neben, sage ich mal, digitalen Themen, dass es wirklich diesen kulturellen Wandel braucht? Weil das ist ja das, was ich mir oft denke. Wenn ich im Gesundheitswesen was verändern müsste, müsste ich irgendwo diesen Reset-Knopf drücken, weil das alles so starr und vergrößert und so schwer ist. Dann wäre ja dieses kulturelle Thema ja doch einer der zentralen Hebel in dem System. Höre ich das von dir richtig raus, dass du es so siehst?
Also im System ja, also oder vielleicht nur weiter runtergebrochen in den Organisationen definitiv. Darüber haben wir natürlich eine gesellschaftliche Komponente, die da auch sehr stark reinspielt. Also ich habe natürlich mit Management von Gesundheitsunternehmen es ganz, ganz oft mit diesen Unternehmen im System zu tun, die aber eigentlich nur deswegen existieren, weil es eine Gesellschaft gibt, die auf diese Dienstleistungen und Services angewiesen sind. Das heißt, wir sprechen eigentlich von Kultur und gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit. Verständnis gleich auf.
Aber wie bringt man das jemandem bei? Also wie vermittelt sie jetzt dieses Kulturthema im Rahmen eines Studiengangs?
Ja, wir haben hierfür, also da muss ich weit ausholen, im Grunde genommen, weil diese Interdisziplinarität holen wir ja bei den Bewerbern schon ab, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und alle gemeinsam besuchen die gleichen Lehrveranstaltungen im ersten Semester. Da geht es beispielsweise um die Gesundheitsökonomie als ganz großen Block da drinnen. Und es ist total interessant zu beobachten, wie diese unterschiedlichen Disziplinen mit dem Thema Gesundheitsökonomie umgehen. Da gibt es den klassischen WU-Absolventen im Endeffekt, den brauchst du überhaupt nichts erzählen über Ökonomie im Großen und Ganzen. Und dann gibt es die anderen, die meinetwegen aus der Ergotherapie kommen, mit Ökonomie vielleicht noch gar nicht so viel am Hut gehabt haben, aber aus dem System ganz viel mitnehmen. Mhm. Und ich sage dann immer, meistens moderieren wir da vorne nur, die lernen sich das eh selbst, weil die tauschen sich einfach aus und wissen, wie der Hase läuft, also vereinfacht gesagt. Also das heißt, da passiert schon mal was auf einer kulturellen Ebene, weil die lernen sich einfach verstehen. Mhm. Im zweiten Semester ist es dann so, dass wir 5 Wahlfächer anbieten, wo eines besucht werden muss. Das beginnt bei Big Data und Digitalisierung im Gesundheitswesen, über Führung und Organisation im Gesundheitswesen bis hin zu Controlling, Human Resources, aber auch das Thema Gründung und Übernahme ist eines. Das heißt, diese eigentlich schon recht heterogene Gruppe wird nun mal heterogener. Und im dritten Semester kommen alle zurück. So nur mal bunter als zu Beginn im Grunde genommen. Und dann gehen wir in ein Riesenprojekt rein, das nennen sie Real World Case Studies, wo wir mit Wirtschaftspartnern zusammenarbeiten, aus den verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens. Das ist Kostenträger, Pharmaindustrie, das sind Krankenhäuser, Reha, bis hin zum Thema Hauskrankenpflege, quer durch den Gemüsegarten, die uns echte Problemstellungen bieten. Wir nennen diese Wirtschaftspartner dann auch immer Projektsponsoren, weil die sponsoren, wenn man so möchte, oder bringen eine Fragestellung ein, die Studierenden dann den Rest des Semesters dann auch bearbeiten können. Das heißt, es passiert im nicht anonymen Bereich in einer Zusammenarbeit unter diesen verschiedenen Disziplinen und am Ende kommt, das ist jetzt das didaktische Konzept dahinter, basiert auf Design Thinking, das wir entwickelt haben, wo dann am Ende dann echte Prototypen rauskommen, die gemeinsam entwickelt worden sind, die ein echtes Problem lösen. Das heißt, die Studierenden wenden im Grunde genommen an einen Ansatz, der des Design Thinkings an, um Probleme zu lösen. Das macht was mit denen. Also das Feedback, das wir kriegen am Ende des Semesters bei der Lehrveranstaltungsevaluierung, geht sehr stark in diese Richtung, wie habe ich mich auch selbst weiterentwickelt, also welches Mindset nehme ich eigentlich mit und welches Mindset nehme ich dann ins eigene Unternehmen mit. Wie gesagt, das sind berufsbegleitende Studierende, die dann währenddessen auch oft schon berichten davon, dass sie das eine oder andere im Job schon umgesetzt haben. Mhm. Und das ist der Beitrag reflektiven Komponente, was jetzt die Kultur betrifft, für die einzelnen Studierenden im Programm und letztendlich tragen die das dann in die Unternehmen raus. Mhm. Wir haben hier einen ganz großen Projektpartner, nur um das Beispiel zu nennen, wo wir Führungskräfte entwickeln, das heißt, die kommen zu uns, machen Design Thinking Projekte, um dann letztendlich in die eigene Organisation, also Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, reinzugehen und Problemstellungen einfach einmal anders zu beleuchten.
Das geht dann in die Richtung Co-Creation in Wirklichkeit, oder? Kann man so sagen. Ja, also außer, dass Sie natürlich jetzt nicht direkt aktiv an der Umsetzung beteiligt sind, aber mit der Problemstellung wahrscheinlich kommen. Ne? Und beim Design Thinking, ich werde das wahrscheinlich klassisch machen, ja, mit Business Model Canvas, das heißt mehr oder weniger, wer ist die Zielgruppe, was sind die Jobs to be done? Das ist dann der Auftrag, der mehr oder weniger von den Unternehmen kommt wahrscheinlich. Mit einer klaren Aufgabenstellung. Und auf eurer Seite, ich sage es einmal so, macht ihr dann den ganzen Value-Teil. Das heißt, wo du daran kommst, okay, welche Values können wir jetzt aufgrund dieser Problemstellung entwickeln? Ja? Und Anschlussfrage daran, wie viele von denen kommen dann tatsächlich in die Realisierung? Und zweite Anschlussfrage, sind dann die Beteiligten aus euren Lehrgängen dann auch involviert in die Umsetzung in den jeweiligen Unternehmen?
Ja, also die Umsetzung ist höchst unterschiedlich, weil die Prototypen, die hier entstehen in diesem Semester oder diesem halben Jahr, sind natürlich in unterschiedlichen Evolutionsstufen. Und diese Evolutionsstufen werden dann oft weitergeführt, zum Beispiel im Rahmen von Masterarbeiten, die dann im vierten Semester geschrieben werden. Das heißt, man kann diese Prototypen aufgreifen und fortführen, also weiter iterieren im Rahmen der eigenen wissenschaftlichen Leistung. Also das ist dann sehr anwendungsorientiert. Oft ist es aber auch so, dass die Unternehmen dann mit der entstandenen Lösung dann selbst weiterarbeiten. Ich habe jetzt ein Pharmaunternehmen gehabt im letzten Durchgang, das dann den Studierenden, also dieser Gruppe, angeboten hat, an dem Projekt weiterzuarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Dienstverhältnissen. Ich glaube, es war dann ein freiberufliches, das ist gerade im Entstehen. Das sind natürlich sehr, sehr schöne Botschaften, die dann von unserem Projekt so kommen, weil es einfach in die Realität überführt wird. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man diesen Design-Thinking-Prozess jetzt so kennt, gibt es ja immer in der Mitte dann irgendwo so diese Synthese, die passiert, wo jetzt nach diesem Eintauchen in den Problemraum das Problem gut verstehe und das Problem auch aus Nutzersicht nochmal beschreiben kann. Und auf Basis von dieser Problembeschreibung aus Nutzersicht erfolgt dann die Ideengenerierung. Da entstehen ganz, ganz viele Ideen, verrückte und auch weniger verrückte, die dann auch entsprechend priorisiert werden. Im Design-Thinking-Prozess arbeitet man eigentlich so gut wie nie an allen guten Ideen weiter, sondern man pickt sie dann.
Value-Mapping erstellt man dann in
Wirklichkeit. Ganz genau. Ja. Und dieser Katalog an spannenden Ideen, der geht natürlich weiter auch zu den Unternehmen. Das heißt, die haben dann auch die Möglichkeit, dort zusätzliche Ideen aufzugreifen, wo die sagen, finde ich total spannend, ist jetzt vielleicht gerade noch mal größeres Thema, als wie noch vor einigen Wochen. Da haben die Studierenden eine gute Vorarbeit geleistet und wir können darauf aufsetzen. Mhm. Also die Rückmeldungen sind durchwegs positiv, drückt sich auch dadurch aus, dass wir mittlerweile eine Warteliste haben an Unternehmen, die hier sich gerne als Projektsponsoren ins Rennen bringen würden.
Ein Aufruf an dieser Stelle.
Ja, wenn Sie Teil dieser Warteliste sein wollen, dann bitte gerne bei mir
melden. Ja. Ja, wenn wir das Fass jetzt aufmachen mit dem, was du auch gesagt hast, jetzt es wird Tür und Tor geöffnet für die Tigers, hoffentlich relativ bald. Da entstehen natürlich schon sehr viele Anwendungsbeispiele, nicht, wo man dann eigentlich sehr gut dann sich das zu Nutzen machen kann, mit einer entsprechenden Institution wie mit der euren zu arbeiten, wo die Leute halt tatsächlich am Kern diese Prototypen entwickeln können gemeinsam und dann auch eine Sinnhaftigkeit für den Markt auch überprüfen können, wenn man so möchte. Ne?
Der Dominik hat vorher etwas anderes auch noch angesprochen, was im Kontext sicher, weil du die Tiger ansprichst, extrem wichtig ist. Wir haben gerade im Startup-Setting halt einfach Unternehmen, die tolle oder Unternehmerinnen und Unternehmer, die tolle Ideen haben und teilweise, wie das eben so ist, sehr blauäugig in das Feld der Medizinprodukte reingehen. Und das ist natürlich schon also ein Feld für sich, das man mal verstehen muss, wo man aber auch USPs dann ganz gut rausarbeiten kann. Also da gibt es ja eine Reihe von sehr spannenden, auch österreichischen Unternehmen. Und ich glaube, auch im Zuge dieses Digital Austria Act ist es extrem wichtig, diesen Unternehmen auch diesen guten Ideen, dieses Know-how mitzugeben. Was braucht es denn alles, um in diesem Feld überhaupt bestehen zu können? Und da können meine Studierenden mit diesen Real-World-Case-Studies tatsächlich einen ziemlich guten Beitrag leisten, weil einfach sehr kompakt die Informationen fließen, die man sich sonst irgendwie, wie das eben so üblich ist, im Startup-Setting sehr mühsam erarbeiten müsste.
Ja, und ich glaube, es gibt auch den entscheidenden Punkt, den ich ja jetzt auch in diesen Fallbeispielen dann spannend finde, dass man sieht, dass man im Kleinen dann doch was bewegen kann. Ich finde, das ist ja auch immer die Thematik, wie entwickle ich das Gesundheitssystem weiter, und da habe ich oft das Gefühl, alle warten auf die große Lösung von oben. So, das Gesamtsystem muss sich ändern und man hört oft so, naja, wir würden ja gern, aber, ne, und dann wird immer nach oben hinweg delegiert und dann kommt, man sollte, ja, aber nicht, ich mache jetzt. Und das finde ich ja das Schöne an diesen kleineren Projekten, dass man dann doch sieht, mit Engagement und bestimmten einer, sage ich mal, regionalen Vernetzung, kann man doch das ein oder andere mal bewegen und zumindest einmal anstoßen.
Das stimmt und möchte ja gleich mit einem Beispiel untermauern. Ich war letzte Woche mit drei Absolventinnen frühstücken. Wir haben Open House-Veranstaltung gehabt, wo wir sozusagen unser Angebot aufmachen für alle Interessierten. Und da waren drei Absolventinnen von Management von Gesundheitsunternehmen da, die alle drei auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Also die eine auf politischer Ebene im Grunde genommen, das heißt, die hat dieses Mindset mitgenommen in diese politische Ebene, auf einer Metaebene, wenn man so möchte, wo wirklich Gesundheitssteuerung passiert. Dann haben wir die zweite Kollegin gehabt, die bei den Kostenträgern arbeitet, also das ganze, die ganze Vergütung im Grunde genommen. Auch die hat dieses Mindset dort reingetragen. Und die dritte ist in einem Krankenhaus tätig, in der kollegialen Führung. Und diese drei haben irgendwie die gleiche Sprache gesprochen. Das war die Sprache der Innovation auf diesen drei unterschiedlichen Ebenen. Und das ist schon ein sehr, sehr wesentlicher Beitrag im Kleinen und im Großen, was jetzt die Kultur betrifft.
Ja, und wie ja immer, nach dem Motto, ich das ja oft spannend finde, ne, dass ja da doch eigentlich viel möglich ist, wenn ich halt dann vielleicht einmal nur regionaler denke und ich immer eine österreichweite Lösung versuche. Und da sehen wir in den unterschiedlichsten Bereichen, dass es ja eigentlich funktionieren kann und dass ich eigentlich von diesen Role Models oder diesen ersten Feldversuchen dann eigentlich von dort dann rauf skalieren könnte. Sagen, schaut, es hat funktioniert und dann das. Und wenn ich immer darauf warte, dass ich die österreichische Gesundheitskasse revolutioniere, befürchte ich, werde ich noch recht viel Geduld haben müssen. Das wird halt auch in den nächsten Jahren dann nicht ganz so schnell funktionieren. Jetzt haben wir ja schon durch die Digas auch dieses ganze Digitalisierungsthema gestreift. Jetzt haben wir ja ein bisschen die Herausforderung, finde ich manchmal, die Generationen, die jetzt aus den Unis rauskommen, wobei natürlich berufsbegleitet Masterstudiengang sind jetzt nicht alle erst Mitte 20, sondern sind die einen oder anderen sicher auch schon eine Spur älter. Aber dieses Thema Digitalisierung, digitale Kompetenzen, Verständnis für Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ich mache mal dieses nächste Themenfass auf. Wie würdest du das verorten? Wie fit sind da die Studierenden schon? Was braucht es da vielleicht noch mehr? Weil das diskutieren der René und ich ganz viel. Ne? Oft in der Digitalisierung darin verstanden, dass man in der Lage ist, sich einen Instagram-Account anzulegen. Also anlegen, nicht auch wirklich managen. Und dann sind alle schon ganz hip und dann wollen alle Influencer werden. Und das ist sozusagen die Digitalisierungsbrille. Ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber das ist ja oft die Herausforderung. Wenn wir dann aber über Technik reden, wenn wir wirklich über Implementierung in den Prozessen reden, ist das eine vollkommen andere Nummer, ja, wo dann viele dann schon relativ bald anstehen. Wie wäre jetzt, wenn wir den Fokus auf deine Studierenden werfen und uns die anschauen, wo hast du da das Gefühl, Digital Fitness?
Durchschnittsalter meiner Studierenden 27,4 Jahre in der letzten Auswertung. Also das heißt, gibt er recht, also manche sind jünger, manche sind älter. Und die Antwort auf deine Frage, wie digital fit sind, die ist insofern nicht leicht, weil es höchst unterschiedlich ist. Mhm. Also ich habe vorher erwähnt, wir haben im zweiten Semester diese 5 unterschiedlichen Wahlfächer und eines davon beschäftigt sich mit dem Thema Big Data und Digitalisierung. Explizit fürs Gesundheitswesen. Also wenn wir jetzt zurückdenken an die Pandemie, was hier passiert ist mit den Zahlen und auch nicht vorhandenen Zahlen, auf denen wir dann Entscheidungen gefällt haben, ist natürlich irgendwie schon augenöffnend, sollte man meinen. Und unser Bestreben liegt darin, den Studierenden in diesem Wahlfach ein Bewusstsein mitzugeben, was die Datenqualität betrifft, was die Datenhaltung betrifft, wie ich diese Daten miteinander in Beziehung setzen kann und letztendlich welche Entscheidungen ich darauf fußen lassen kann, weil es ist ja Management von Gesundheitsunternehmen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass jene Studierenden, die sich für dieses Wahlfach entscheiden, einfach da so ein bisschen, wie soll ich sagen, also so ein bisschen mehr Freude daran haben, an diesem Thema, deswegen auch so ein bisschen mehr drinnen sind. Also wir bilden da jetzt keine Programmierer aus oder so. Also das liegt uns fern. Aber wie gesagt, es geht um dieses Grundverständnis. Wir haben in anderen Wahlfächern jetzt nicht unbedingt Leute drinnen, die sich für das Thema gar nicht interessieren, aber denen halt andere Dinge wichtig sind. Und ich glaube, beides ist einfach wichtig. Also so ein gewisses Grundverständnis gehört her. Auf was wir explizit hinweisen, ist das ganze Thema Security, Datenschutz, also das beschäftigt uns natürlich im Gesundheitswesen extrem, ist insofern sehr, sehr lebendig, weil halt auch ständig irgendwelche Krankenhäuser und Krankenhausträger auch in Europa gehackt werden. Das heißt, denen ist schon bewusst, dass dort eigentlich extrem viel passieren muss, um im Management auch bestehen zu können. Und Management bedeutet da immer Verantwortung und egal in welches Wahlfach das ist, Digitalisierung spielt für uns alle eine Rolle. Also dieses Bewusstsein für Digitalisierung, das bereiten wir schon ganz, ganz gut auf. Dennoch ist es so, dass wir da höchst unterschiedliche Profile entwickeln, wo wir einen am Ende Apps entwickeln bei den Prototypen, wenn wir vorher bei den Real-World-Case-Studies waren, und die anderen halt in irgendeiner Art und Weise mit Papierprototypen arbeiten. was für mich beides total in Ordnung ist, weil freilich ist diese App-Oberfläche dann irgendwie vielleicht ein bisschen von der Evolutionsstufe schon ein bisschen höher gestellt. Auf der anderen Seite kann ich ja Abläufe wunderbar mit Papierprototypen auch abbilden. Das heißt, da muss man einfach alle erreichen. Und es ist ja auch draußen so, in der echten Welt, außerhalb des Studiums, dass wir dort alle unterschiedlichen Gruppierungen finden. Also die sehr aware sind und die anderen, die sich am liebsten gar nicht damit beschäftigen und froh sind, wenn sie einen Instagram-Account haben.
Aber dürfte ich jetzt, also ich möchte nichts in den Mund legen, aber wenn du es dir jetzt wünschen könntest, mehr digitale Affinität noch, also dass die Studierenden noch, also jetzt ich bleibe bei deinem Big Data Kurs, dann noch mehr mitbringen würden. Ich frage deswegen, weil wir das auch zum Beispiel in der letzten Episode mit der Eva Landrichtinger vom Bundesministerium für Wirtschaft diskutiert haben. So, wo fängt es dann an? Weil offen gestanden, dann müsst ihr ja dann nicht bei euch anfangen, sondern müsst ihr dann auch bei den Leuten wieder früher anfangen, in schulischen Ausbildungen, vielleicht auch im Bachelor. Also brauchen wir mehr von den digital, weil das ist das, was ich jetzt oft, wenn du so eine gemeinläufige Diskussion hörst, es muss jetzt alles im Gesundheitswesen muss digital werden und digital und digital und digital ist überall. Wenn ich dir jetzt dann aber zu mir sage, nein, eigentlich nicht. Also die Qualität ist ja dann eigentlich entscheidend, die Prozesse müssen passen und deswegen brauche ich jetzt nicht die ganzen digitalen Wunderwuzis. Kann ich da nochmal nachfragen, wie du jetzt sozusagen diese Bestandsaufnahme siehst?
Also du hast meine Position eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Digitalisierung der Digitalisierung wegen wäre für mich der verkehrte Weg. Und das ist etwas, was ich oft beobachte. Sobald irgendetwas digital ist oder wird, ist es automatisch hip. In die Zukunft gewarnt, wird ganz oft mit Innovation auch gleichgesetzt im Endeffekt. Bei mir oder, und das würde ich mir fürs Gesundheitswesen wünschen, beginnt aber Innovation eigentlich beim Bedarf. Das heißt, ich muss einmal einen empathischen Zugang wählen, ich muss mal die Problemstellung verstehen. Und wenn die Lösung dann eine digitale ist, weil es die braucht, dann ist alles wunderbar. Aber was wir oft beobachten, sind halt einfach digitale Lösungen für Probleme, die es so gar nicht gibt. Und das wäre das Missverständnis, das ich beobachte. Das heißt, Digitalisierung, ja, wird es im Gesundheitswesen mehr und mehr brauchen, weil alleine schon jetzt aufgrund von einem Mengengerüst, wir brauchen mehr Ressourcen, haben aber diese Personalressourcen letztendlich nicht. Das heißt, und noch dazu in einem Bereich, wo es enden wollende Mittel gibt, die überwiegend aus dem öffentlichen Bereich auch finanziert werden. Das heißt, wir müssen einfach über Effizienzpotenziale heben. Das kann mit Digitalisierung zum Teil erreicht werden, aber bitte nicht immer.
Ja, so wie der Dominik sehr oft gern zitiert, ja, ich weiß nicht, wenn das Zitat ist, aber schlechter Prozess, der digitalisiert wird, ist ein schlechter digitalisierter Prozess in Wirklichkeit. Ja. Ne? Ich hoffe, ich habe das jetzt sinngemäß wiedergegeben. Ja. Vielleicht um die Frage von Dominik noch einmal ein bisschen zu konkretisieren. Welche Kompetenzen würdest du dir wünschen, dass konkret vielleicht stärker mitgebracht werden? Und in weiterer Folge, welche Kompetenzen helft ihr euren Studierenden, sich selber anzueignen im Laufe der Zeit? Ein paar hast du ja schon erwähnt. Ja,
ich glaube, das Thema der Daten ist im Gesundheitswesen noch mal relevanter wie in anderen Bereichen. Wir haben es einfach mit hochsensiblen Daten zu tun, vulnerablen Gruppen. Deswegen spielt auch die Ethikkommission natürlich in unserem Bereich sehr stark rein. Ist zwar wirtschaftswissenschaftliches Programm, aber wir haben es ganz oft mit Gesundheitsdaten zu tun. Das heißt, diese Awareness zum Thema Datenverwendung, das ist eine Kompetenz, die brauchst du, wenn du bei uns studierst oder zumindest wenn du fertig wirst, sollst du diese Kompetenz mitnehmen. Das ist immer ein großes Anliegen. Ich glaube, das gelingt uns jetzt schon recht gut. Es hat natürlich es beginnt bei der Forschung, spielt ja in alle Lehrveranstaltungen rein, im Grunde genommen. Also das wird ja überall letztendlich auch thematisiert und spätestens, wenn jemand sein Proposal für die Masterarbeit dann bei der Ethikkommission dann vortragen muss, was auch immer wieder mal passiert, ist diese Kompetenz irgendwie ganz oben angesiedelt. Kann man natürlich jetzt auf unterschiedlichste Dinge auch umlegen. Das ist das eine. Das andere, Security, habe ich schon angesprochen. Das ist etwas, was uns in Zukunft, wenn man den Analysten traut, und das ist ja auch, wenn wir den Medien verfolgen, dass das immer mehr werden wird. Also diverse Angriffe auch auf Krankenhäuser. Das muss man im Management einfach irgendwie am Schirm haben. Egal, ob das jetzt Katastrophenszenarien sind, die man abbildet. Da geht es nur gar nicht zwingend um digitale Prozesse. Da wird es ja dann wieder sehr analog.
Das ist auch eine gute Überleitung jetzt vielleicht wieder. Ich würde einen Schritt nämlich zurück machen, jetzt bei diesen ganzen Kompetenzen in der Kommunikation oder in der digitalen Kommunikation geht es ja natürlich auch darum, ihr bildet ja Führungskräfte aus, mehr oder weniger auch. Ja? Das heißt, wie ist da euer Zugang in dieses ganze Führungsbild zu vermitteln, kulturell, jetzt Digitalisierung, lassen wir kurz wieder hinter uns. Ja, aber so ganz im Allgemeinen, ja, wie ist da euer Zugang? Wie bildet sie die Leute da aus?
Also Empathie spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das finden wir in unterschiedlichsten Lehrveranstaltungen im Curriculum wieder. Das prominenteste Beispiel dafür ist natürlich jetzt dieses große Projekt, die Real World Case Studies, wo wir sehr stark mit Design Thinking arbeiten, wo in diesem ganzen ersten Teil dieses Projektes im Prinzip der Problemraum betrachtet wird aus der Perspektive von Betroffenen. Das können Patientinnen und Patienten sein, das können aber auch Angehörige sein, im Endeffekt, die natürlich die Prozesse genauso beeinflussen können. Und da geht es um Empathie, im Endeffekt. Also das Verständnis für die Probleme von anderen. Und das ist in der Führung natürlich ein riesengroßes Thema. Also, weil ich habe jetzt einerseits über Patienten gesprochen, aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also in meinem eigenen Wirkungsfeld, haben ja möglicherweise auch Themenstellungen, die ich nicht verstehe, weil die irgendwie ganz weit weg von mir sind. Also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt keine Kinder hätte, dann wäre vielleicht jemand in meinem Team mit Kindern irgendwie das ganz große Rätsel für mich, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn das Kind in der Früh krank ist, der Partner möglicherweise nicht da ist und gleichzeitig das Kind um 7 Uhr im Kindergarten bringen soll und gleichzeitig im Job sein soll. Also das ist eine sehr emotionale Problemstellung für diese Person, die man dann vielleicht als Führungskraft in dem Moment gar nicht versteht. Und da geht es einfach um einen empathischen Führungsstil. Und ganz zu Beginn des Podcasts habe ich auch schon mal beiläufig, glaube ich, erwähnt, das Thema der Sustainable Careers, wo ich gesagt habe, also es geht einmal darum, wenn Leute im Job sind, dass sie gesund bleiben, dass sie glücklich sind und vor allem auch produktiv sind. Ich meine, das ist ja das wirtschaftliche Interesse dahinter. Und diese drei Faktoren gilt es natürlich zu stützen jetzt als Führungskraft, ganz klar. Und das gelingt mit Empathie wahrscheinlich besonders gut oder nicht wahrscheinlich, sondern ist ja auch belegt, dass das besonders gut funktioniert und das geben wir unseren Studierenden mit auf den Weg.
Mal abgesehen davon, dass man jetzt sagen könnte, wenn die Empathie nicht gegeben ist, wird wahrscheinlich Patient Centricity so als großes Leitthema eher Themenverfehlung werden. Ich würde jetzt einmal ganz, ganz bold behaupten.
Bestenfalls eine Glückstreffer.
Oder das.
Ja.
Aber lehrt ihr das? Jetzt sage ich immer, es ist ein zentraler Punkt. Ich frage deswegen, wenn ich letztens eine Diskussion hatte, wo jetzt das Thema Empathie im Medizinstudium-Aufnahmetest ja jetzt eine Rolle spielt, weil man mir festgestellt hat, die Ärzte bräuchten ein bisschen mehr Empathiepunkte und insofern wäre das gut, wenn man das ins Medizinstudium aufnimmt. Daher wird jetzt am Anfang das geprüft. Nehmt ihr das im Aufnahmeprozess, wenn ich mich bei euch für euer FH-Studium bewerbe und auch für den Masterstudiengang, wie weit checkt ihr solche Themen dann ab?
Wir haben da jetzt keinen Test mitlaufen, das definitiv nicht, aber es ist halt schon eine Kompetenz, die wir im Gespräch prüfen, ob jemand in der Lage ist, sich auf jemanden anderen einzulassen. Und das sehen wir halt schon, weil als Kompetenz, die jemand braucht, der oder die im Gesundheitswesen arbeitet, dass das einfach einen anderen Stellenwert hat, wie jetzt in einem normalen Managementstudiengang, der jetzt nicht keinen Branchenbezug hat, weil dort vielleicht irgendwie die Kultur auch wiederum eine andere ist oder das Produkt oder die Serviceleistung eine andere ist. Wobei ich glaube, in einem Service-Setting ist Empathie immer besonders gut, ganz grundsätzlich. Und das sehen wir ja auch im Gesundheitswesen.
Jetzt muss ich einmal nochmal kurz diesen Digitalisierungsfass muss ich einmal nochmal kurz aufmachen, weil man könnte 2024 keinen Podcast machen, ohne das Thema KI zu streifen. Ich finde, das gehört fast aktuell dazu. Finde es aber in der Lehre besonders spannend, ja, weil ich finde gerade die Herausforderungen so nach dem Motto, wie geht ihr damit um, jetzt Studierenden doch dabei zu bringen, dass sie bestimmte Dinge sich selber arbeiten und halt nicht über ChatGPT meine Seminararbeit mir eigentlich schreiben lasse und dann nach wenigen Minuten fertig bin. Daher jetzt überspitzt formuliert, wie setzt ihr KI ein? Wo ist es für euch ganz relevant und hat es auch schon Einfluss oder ein Zug in euer Curriculum gehalten, in eure Lehrveranstaltungen? Und wo sagt sie vielleicht auch teilweise, na, wir lassen es bewusst außen vor, weil ja, ist ein Thema, also ist nicht ignorieren der Thematik, aber doch einfach hat es dann auf der Uni dann vielleicht keinen Platz.
Ja, also die Schnelligkeit des Themas wird dazu führen, dass wenn der Podcast fertig geschnitten ist, es schon wieder alt ist, was ich jetzt sage. Also es beschäftigt uns ständig, ganz grundsätzlich im Lehrbetrieb natürlich, wenn ich jetzt zurückdenke, zu Beginn, wo wir gesagt haben, wir müssen eigentlich alle unsere Prüfungsformate über den Haufen werfen und neu aufsetzen. Das haben wir zum Teil getan, ganz grundsätzlich. Also das muss man ganz klar sagen. Man muss heute bei der Freigabe einer Prüfung einfach einen anderen Maßstab ansetzen und überlegen, ja, was ist mit KI möglich? ChatGPT möglicherweise als einfachster Zugang hier zu schön klingenden Texten. Also hier ist gleich mal zu Beginn ein gewisses Augenmerk darauf gelegt worden. Wir haben für unsere Lehrenden, also für uns selbst, für unsere Lehrenden, aber auch für die Studierenden relativ rasch einen Leitfaden auf den Weg gebracht, wo genau drinnen steht, was ist nicht erlaubt und was ist erlaubt aus aktueller Sicht, wo wir darauf gesetzt haben, dass wir grundsätzlich Artificial Intelligence zulassen, aber im Setting, wo das einfach einen Mehrwert gibt, also im Sinne von, wie kann ich ein Tool also dafür benutzen, dass es, also in meinem, wie soll ich das jetzt beschreiben, wie kann ich dieses Tool der künstlichen Intelligenz da benutzen, eine bessere Arbeit zu leisten, aber nicht im Sinne von, eine bessere Prüfung zu schreiben. Mhm. Im Moment, also wir blenden KI nicht aus.
Das ist mal ein Beispiel, Manfred.
Ja, wir haben zum Beispiel beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten gibt es Tools wie Elicit beispielsweise, das ganz gut, also bei Elicit gibst du ja der Forschungsfrage ein, beispielsweise gibt es einen, oder welcher Zusammenhang besteht zwischen Gesundheit und Produktivität beispielsweise, um jetzt wieder auf das Beispiel zurückzukommen. Und Elicit listet dann rezente Publikationen aus, die genau auf diese Forschungsfrage Bezug nehmen und auch Aussagen liefern. Ähnlich wie bei ChatGPT muss ich natürlich reinlesen und verifizieren, was steht denn da wirklich drinnen, kann ich das so tun lassen. Und das Tool geht sogar noch einen Schritt weiter und fasst, das ist die kostenlose Variante, glaube ich, die ersten vier Publikationen dann auch zu einem kurzen Absatz zusammen, um mal so eine erste Idee dazu zu bekommen, wie diese Frage denn beantwortet werden kann, ob sie überhaupt schon beantwortet ist oder ob noch weiter dazu geforscht werden kann. Und das spart natürlich immens viel Zeit bei der Recherche. Das ist im Prinzip ein neues Recherchetool, nimmt aber die Arbeit nicht ab. Wäre es aus unserer Sicht einfach falsch zu sagen, ihr dürft das alles nicht verwenden, alles Teufelszeugs im Endeffekt, rein abgesehen davon, dass es eh schwierig zu beurteilen wäre, ob das jemand genommen hat oder nicht, sondern wir weisen unsere Studierenden aktiv darauf hin, das Tool kann verwendet werden, weil es kann unterstützen bei der Recherche, die natürlich einen ganz, ganz großen Teil ausmacht beim Schreiben von so einer wissenschaftlichen Arbeit.
Und auf der anderen Seite? Auf der negativen Seite?
Auf der negativen Seite steht zum Beispiel, dass man jetzt künstliche Intelligenz nicht dafür verwenden kann, irgendwelche Transkripte zu schreiben. Weil, also, ich hole trotzdem raus, falls das, also, alle, die das jetzt hören, der Studierenden auf gar keinen Fall machen, zu Hause nicht machen. Man könnte ja Transkripte mit ChatGPT wunderbar schreiben lassen und dann so tun, wie wenn man die ausgewertet hätte und da tatsächlich auch Interviews geführt hat.
Also künstlich erstellte Transkripte, mehr oder weniger genau. Von Interviews, die tatsächlich nicht stattgefunden haben. Okay, jetzt.
Ach, genau,
verstanden.
Sehr, sehr einfach im Endeffekt. Und deswegen legen wir halt mehr und mehr Wert darauf, dann auch in der Betreuung mitzubekommen, welche Experten werden denn hier interviewt, um möglicherweise sogar Kontakt aufzunehmen mit denen, um zu schauen, dass das auch tatsächlich passiert.
Ja, weil auf der anderen Seite, warum ich jetzt nämlich nochmal nachgefragt habe und nachgehakt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ein Interview führe und ich habe eine Audioaufzeichnung und würde dann ein Transkript daraus nicht von einer KI erstellen lassen, wäre es ja eigentlich verlorene Zeit, wenn man so möchte. Ne?
Ist es, genau.
Ja, also das wäre jetzt wieder ein Positivbeispiel, was natürlich durchaus im Rahmen des Erlaubten ist. Ne?
Genau, also wenn man jetzt die neuen Versionen anschaut von diversen Inhaltsanalyse-Softwares, ist es so, dass die teilweise auch transkribieren können und die kann man natürlich mitlaufen lassen. Aber wie gesagt, der Extremfall wäre, ich tue so, wie wenn ich Interviews geführt hätte und lasse mir die Transkripte dann schreiben, tue dann auch so, als ob ich die ausgewertet hätte. Das ist halt natürlich glatte Lüge und wird, also es gibt auch Fälle, die wir schon ausfindig gemacht haben und dann ist es für uns in einer zusammengestellten Kommission oft recht spannend, wie diese Wege denn laufen, um das auch zu verstehen, wie die Studierenden dabei denken.
Und so wie du sagst, das verändert sich halt ständig, nicht in Wirklichkeit. Ja, und das macht es für euch natürlich dann noch einmal ein bisschen interessanter. Lass es mal so formulieren.
Ja. Wobei jetzt, das war meine Anschlussfrage, die wir zum Thema KI immer stellen, jetzt auch an dich stellen muss. Was ist deine Erwartungshaltung daher an künftige Masterarbeiten? Weil der René und ich diskutieren ja oft beim Einsatz von KI, was bringt es mir jetzt? Na, bin ich einfach schneller fertig oder bin ich besser fertig? Also hilft es mir eigentlich, die Realität hinaufzuschrauben? Weil ich könnte sagen, das, was du auch vorher beschrieben hast durch das Tool, ich habe ja bessere Recherchemöglichkeiten, könnte vielleicht aufgrund von weniger Zeitaufwand auf mehr Quellen zugreifen, könnte daher eine umfassendere Analyse machen etc. Also KI kann mir helfen, schneller fertig zu sein, könnte mir aber auch helfen, einfach bessere Arbeit zu schreiben, also die einfach eine inhaltlich höhere Qualität haben. Was wäre da deine Hypothese oder wie weit diskutiert ihr das schon, dass ihr ja vielleicht auch den Anspruch an Arbeiten hinaufschrauben könntet, ja, um da einfach mehr rauszukriegen?
Also was ich in den letzten 2 Jahren erlebt habe, ist tatsächlich eine bessere Qualität der Arbeiten. Mhm. Weil einfach weniger, oder beziehungsweise weil die Zeit einfach besser eingesetzt werden kann. Also die Recherche habe ich schon erwähnt, wenn jemand schlau ist und die richtigen Tools korrekt einsetzt, im Endeffekt ist man einfach schneller am Ziel. Also man hat den Filter drüber gelegt im Grunde genommen und man kann sich dann mehr auf die Analyseleistung konzentrieren, man kann sich mehr auf die Schreibarbeit konzentrieren, man kann möglicherweise sogar Textpassagen im Endeffekt im Sinne von einem Lektorat von der künstlichen Intelligenz überarbeiten lassen. Das ist immer so eine Frage von den Studierenden und die haben wir auch aktiv aufgenommen in diesen Leitfaden, wo wir sagen, naja, es ist schon möglich, dass man jetzt Texte, die man selbst geschrieben hat, durch die künstliche Intelligenz einfach verbessern lässt. Man ist natürlich für den Inhalt verantwortlich. Das heißt, man kann das nicht einfach blind übernehmen. Wir wollen aber von euch die Eingaben im Sinne von einem Prompt dann schon abgespeichert haben, dass wenn wir dann schauen und wir sagen, also der Text klingt jetzt allzu rund im Endeffekt. Was ist da passiert? Möglicherweise ist bei einem KI-Detektor sogar irgendwie angeschlagen worden, dass wir dann sagen, ja, im schlimmsten Fall, das hast du nicht selbst geschrieben und die Studierenden nachweisen können, wie das entstanden ist. Dann haben wir kein Problem damit. Weil früher bist du ja auch zum Lektor gegangen oder zu einer Lektorin, gerade bei den englischsprachigen Publikationen, die dann einfach hier drüber liegen. Wir wollen aber, auch wie früher, dass es einen Hinweis darauf gibt, dass hier künstliche Intelligenz und vor allem auch welche Intelligenz eingesetzt worden ist, um Textpassagen zu überarbeiten. Also das wollen wir einfach nachvollziehbar in diesen Dokumenten haben. Das heißt, wir haben hier einerseits eine Zeiteinsparung, die dann eben für die eigentliche Arbeit, Analyseleistung und Schreibarbeit verwendet werden kann. Wir haben sozusagen oder mehr Konzentration auch auf die Methode, wenn man so möchte. Und letztlich auch, was den Output betrifft, im Sinne von einem Text, einfach nur mal die Möglichkeit von einer Überarbeitung. Das heißt, eigentlich, und das würde ich mir wünschen von neuen Technologien ganz generell, dass sie einen Mehrwert leisten. Und damit habe ich natürlich den Idealfall beschrieben, überhaupt keine Frage, schauen dann in der gleichen Zeit bessere Arbeiten aus.
Zusammengefasst, die erhöhte Produktivität erhöht auch die Qualität.
Hoffentlich.
Wenn die gleiche Zeit eingesetzt wird, ja.
Also ich meine, das ist immer meine Hypothese, ne? Also meine große Hoffnung mit KI, ne? Dass wir eigentlich dann mehr über Qualität wieder diskutieren, weil das erlebe ich zumindest jetzt. Es wird halt viel darüber diskutiert, was alles schneller geht und was für einfacher geht, aber wir diskutieren noch zu wenig, ob dadurch eine bessere Qualität entsteht. Ja? Und ich habe früher auch die ein oder andere Masterarbeit auf FHs betreut und habe manchmal gedacht, na bumm. Ja? Und daher wäre so ein bisschen oft meine Hoffnung so nach dem Motto, okay, mein Lieblingsbeispiel ist immer jemand, wo jemand über Stakeholder-Management eine Masterarbeit geschrieben hat und da definitiv das Steak immer wieder ein Stück Fleisch geschrieben hat in der ganzen Arbeit. Und man dachte, okay, du hast dich mit der Materie nicht auseinandergesetzt. Würde vielleicht bei der KI dann nicht passieren. Aber der zweite Punkt, der sicher schon auch interessant ist und das, was du gesagt hast, dass ihr ja auch so nach dem Motto in der Quellenangabe, gut, die KI ist genannt, aber auch der Prompt dazu ist genannt. Also diesen Zugang finde ich ja auch interessant und nochmal zu sehen, wie war der Weg dorthin, sozusagen, wie hast du als Studierender, als Verfassende oder Verfassender der Arbeit mit der KI interagiert? Das ist, finde ich, schon nochmal ein ganz interessanter Aspekt, weil das schon nochmal im Sinne der Transparenz, und ich glaube, das ist ja auch bei der wissenschaftlichen Arbeit immer der Anspruch, Transparenz, wo hast du deine Info her, Referenzierung durchaus ein interessanter Punkt ist, wie man zu den Ergebnissen gekommen ist.
Also das ist, wie gesagt, jetzt beim Überarbeiten von Textpassagen und zwar bei der stilistischen Überarbeitung. Es geht jetzt gar nicht um den Inhalt. Da würden wir das einfordern, wenn hier sozusagen ein Verdacht entsteht, ob das selbst geschrieben worden ist oder nicht. Und wie gesagt, dann zusätzlich gibt es den Hinweis, muss es den Hinweis geben, dass KI verwendet worden ist.
Ja. Ja, spannend. Und wie du sagst, bei vielen Texten erkennt man es schon. Ja, vielleicht auch in der Masterarbeit, wenn zum Schluss die Frage kommt, was haltet ihr davon, dass die KI erstellt?
Es ist mittlerweile so, dass ich oft ganz froh bin, wenn ich einige Hiccups finde beim Durchlesen, weil ich mir dann denke, oh, das ist tatsächlich selbst geschrieben. Wenn das zu rund klingt, freut man sich natürlich an den ersten Schritt, aber man darf durchaus auch skeptisch werden, weil...
Abgesehen davon, dass es auch so diese klassischen Worte gibt, ne, die KI immer wieder verwendet. Ja, da weißt du dann auch schon ganz genau, wenn Sätze ganz bestimmte Art und Weise immer wieder mal beginnen, ja, da gehen die Detektoren dann auch mal an.
Genau, vor allem, wenn man dann die Leute kennt und weiß, wie die sonst zu reden.
Ja. Das ist in eurem Fall noch der Vorteil, ihr kennst die Studierenden, das stimmt dann auch. Ja. Ja, Manfred, damit ist Zeit für unsere Zielgerade und auf der Zielgerade stellen wir ganz gerne die Frage, mit wem würdest du aus dem Gesundheitswesen ganz gerne mal auf ein Getränk gehen? Was würdest du gerne mit ihm oder mit ihr besprechen? Mit wem würdest du dich gerne mal austauschen? Ich meine, du bist im Gesundheitswesen sehr tief drinnen, kennst viele Player, aber wer würde da vielleicht noch auf deiner Wunschliste stehen?
Also ich habe jetzt gemerkt beim Interview, dass ich auf viele Fragen dann nur halb geantwortet habe. Und ich erlaube mir jetzt einfach zwei Personen zu nennen, mit jemandem, mit dem ich gerne möglicherweise täglich frühstücken gehen würde, ist unser Minister Johannes Rauch, weil ich glaube, einfach auf einer täglichen Ebene oder Basis über so viele Dinge nachgedacht wird und entschieden wird, die auch wir in den Hochschulen also in keiner Weise mitbekommen. Das wäre für mich hochspannend. Und der zweite, das ist jetzt eher so diese internationale Brille, wäre Michael Porter zum Thema Value-Based Healthcare, weil der halt schon auch jetzt in meiner eigenen akademischen Karriere, angefangen von der Balance Scorecard, immer wieder so Impulse reingebracht hat, die aus einer österreichischen Perspektive irgendwie so vollkommen irre sich angefühlt haben und letztendlich dann aber trotzdem so peu à peu Einzug gefunden haben. So.
Also wir werden beide auch verlinken, dann, wenn wir posten auf LinkedIn. Ja, vielleicht können wir da auch Träume wahr machen und für alle, die Press-Clippings machen für diverse Minister, Herr Minister, es gibt hier eine Opportunity für Sie, ein gutes Gespräch zu führen.
Genau. Und in diesem Sinne, Manfred, vielen Dank. Also die Credits an dich, du hast aus meiner Sicht alle Fragen, die wir dir gestellt haben, wunderbar beantwortet. Und sie sind auch so gestellt, dass du gerne ein bisschen rechts-links antworten kannst. Das macht ja den sozusagen die Beauty vom Podcast aus, dass man da ein bisschen ausholen kann. Vielen Dank daher, dass du uns Einblick gegeben hast in das Leben als Studiengangsleiter, in das Tagesleben von Studierenden zum Thema Masterstudiengang. Danke für all die Antworten. Wir wünschen dir und deinen Studierenden weiterhin viel Freude an dem, was ihr tut. Auch ein bisschen diesen Rucksack, den wir euch mitgeben. Schaut, dass da gute Leute aus der FH rauskommen, weil die Veränderung im Gesundheitswesen ist natürlich auch dann ein bisschen auf den Schultern der Kolleginnen und Kollegen, die da dann bei euch rauskommen und fertig sind. Und in diesem Sinne weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für die Zeit bei uns im Podcast.
Vielen herzlichen Dank, Dominik. Danke auch für die Einladung, René.
Alles Gute, Manfred.
Ja, René, spannende Folge heute mit Manfred Pferzinger. Hat mir viel Spaß gemacht, weil es mal also eine ganz andere Sichtweise auf das Gesundheitswesen war. Und ich jetzt sehr optimistisch bin, dass da doch durchaus andere Gesundheitsmanager herauskommen, die nicht nur auf ihren eigenen Titel Wert legen, sondern die doch an einer Veränderung des Gesundheitswesens interessiert sind.
Ja, und ich denke, was gerade beim IMC ja immer schon ein sehr interessantes Thema war, war dieser Praxisbezug. Das heißt, die Leute, die da in unser System dann entlassen werden, ja auch schon eine gewisse Praxis nicht nur im Vorfeld mitbringen, sondern auch während ihres Studiums an sehr konkreten, praktischen Aufgabenstellungen arbeiten, wie uns der Manfred ja sehr ausführlich in unserem Gespräch erklärt hat.
Genau, weil man hat auch wieder mal gesehen, es muss nicht immer die großen Räder sein, die gedreht werden, sondern es gibt kleinere Projekte, die in Zusammenarbeit von der FH mit den jeweiligen Unternehmen oder Gesundheitseinrichtungen dann umgesetzt werden. Und insofern sieht man, da ist viel Potenzial, da kann man etwas tun. Und insofern kann ich auch allen empfehlen, dem LinkedIn-Account von Manfred Pferzinger zu folgen, weil dort auch Projekte immer wieder vorgestellt werden. Und in diesem Sinne war das durchaus spannend.
Ja, und was ich noch sehr, sehr spannend gefunden habe im Detail, war das ganze Thema KI, nämlich auch, wie Sie am IMC mit dem Einsatz von KI umgehen, mit klaren Richtlinien, mit klaren Auszeichnungspflichten, mit klaren Möglichkeiten, die man sich eigentlich jetzt einmal im Gesundheitswesen wirklich zu Rate ziehen könnte und sagen kann, wie können wir damit umgehen, weil es ja immer wieder eine Frage ist, die uns beiden immer wieder gestellt wird. Wie schaut es rechtlich aus? Welche Dinge kann ich verwenden? Soll ich es auszeichnen? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kriegt man schon einmal eine recht gute Orientierung, wie man dieses Problem aus Unternehmenssicht, aber auch im System, also im Allgemeinen angehen könnte.
Ja, und insofern hoffe ich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns beipflichtet, dass es sich ausgezahlt hat, wieder mal die ganze Stunde dran zu bleiben, auch bis jetzt zum Schluss. Und insofern sagen wir vielen Dank fürs Dranbleiben. Solltet ihr noch 5 Sternchen für uns überhaben in eurer beliebtesten Podcast-App, sagen wir natürlich ganz, ganz herzlich Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder mit einem unserer Gäste das Thema Veränderung im Gesundheitswesen beleuchten. In diesem Sinne, bis bald. Mein Name ist Dominik Flehner.
Und mein Name ist René Neubach. Ciao, ciao.